Caritas. Caritas, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Hallo und herzlich willkommen bei Caritas. Mein Name ist Nicola van Bonn. Ich bin Pressesprecherin beim Caritasverband für das Bistum Essen und ich bin heute zu Gast bei der Theresia Albers Stiftung in Hattingen.
Ja, mein Name ist Britta Eichholz. Ich bin seit 32 Jahren in der Theresia Albers Stiftung und seit 4 Jahren GVP-Beraterin. Das bedeutet Beraterin für die gesundheitliche Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase. Auf das Thema gekommen bin ich 2015, nachdem ich meine Weiterbildung zur Fachkraft fürs Palliativcare gemacht habe und habe mich jetzt im letzten Jahr noch weitergebildet zur Trauerbegleiterin, so dass ich diesem Thema ja Begleitung bis zum Lebensende und auch darüber hinaus mich gerne und mit ganz viel Engagement widme.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass wir uns über dieses wichtige Thema, was ja jeden Menschen bewegt und was jeden Menschen auch irgendwann ereilt, dass wir uns darüber heute hier unterhalten können. Wir sind hier in einer ganz besonderen Einrichtung. Es ist ein wunderschöner großer Backsteinbau mitten im Grünen. Wo sind wir hier genau?
Ja, also wir sind in der grünen Lunge von Hattingen. Wir sind im Bredenscheid. Hier hat letztendlich alles vor vielen Jahrzehnten angefangen. Die Theresia Albers Stiftung gibt es jetzt seit 1997. Vorher wurde die Einrichtung von einem Orden geleitet. Die Theresia Albers Stiftung selber hat 2 Häuser der Eingliederungshilfe. Das heißt, Menschen mit Handicap werden in 2 verschiedenen Einrichtungen hier in Hattingen betreut. Einmal im Haus Theresia und einmal im Haus Gerhardis. Dann gibt es weitere 6 Einrichtungen der Altenhilfe. Wir haben Kindergärten, wir bieten ambulant betreutes Wohnen an. Wir haben also einen Blumenstrauß für Menschen, die Unterstützungsbedarf haben.
Und wie wir alle auch, ist es natürlich auch so, dass Menschen mit Handicap irgendwann auf ihre letzte Lebensphase zusteuern und sich vielleicht mit diesem Thema auseinandersetzen möchten oder vielleicht auch müssen. Was heißt das denn so grundsätzlich, einen Menschen in seiner letzten Lebensphase palliativ begleiten? Das ist ja ein Fremdwort, ein Fachwort. Was stelle ich mir darunter vor? Was heißt das?
Das heißt, dass ich den Bewohner ummantelnd in seiner letzten Lebensphase begleite in Bereichen wie psychosozial, seelsorgerisch, behandlungspflegerisch, intensivmedizinisch eventuell, wenn er das noch möchte. Das heißt, dass ich ihm das zukommen lasse, was er gerne möchte. So behandelt zu werden, wie er sein Leben lang behandelt wurde und so behandelt zu werden, wie jeder, in Anführungsstrichen, normale Mensch auch. Denn das erleben die Menschen mit Handicap leider oft, dass das nicht so ist.
Es geht also um so ein Stück Selbstbestimmung, was man sich auch im Sterben erhält. Also um ein würdevolles und selbstbestimmtes Sterben. Das ist ja auch das Anliegen, was wir aus der Hospizbewegung kennen. Das ist ein Begriff, glaube ich, der den Menschen mehr sagt, der so gebräuchlicher ist. Hospiz, da stelle ich mir was drunter vor. In der Regel habe ich vielleicht eine stationäre Einrichtung vor Augen, aber es gibt ja auch die ambulanten Hospizhelfer. Inwiefern gehört das zusammen, Palliativcare und Hospizbewegung, oder lässt sich das irgendwie unterscheiden?
Palliativcare, da wird der Bewohner letztendlich in dem Umfeld begleitet von den Mitarbeitern, die er schon lange kennt, praktisch seine Familie. Unterstützt von verschiedenen palliativen externen Unterstützern wie die AAPV oder die SAPV. Das hier in Ennepe-Ruhr-Kreis ist das zum Beispiel das Ennepe-Ruhr-Kreis-Netzwerk.
Wenn ich kurz dazwischen darf, was sind das für Abkürzungen? Nur, dass wir
also die ambulante palliativmedizinische Versorgung und die spezialisierte ambulante palliativmedizinische Versorgung. Da ist es so, dass ganz speziell Ärzte bei der spezialisierten ambulanten palliativmedizinischen Versorgung 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen. Das heißt, dieses ganze Netzwerk unterstützt die ganze Zeit die Mitarbeiter in den Einrichtungen der besonderen Wohnform. Bei der hospizlichen Bewegung ist es so, dass wenn dieser Mensch sich auf die Reise macht, dass er unterstützt wird, vom ambulanten Hospizdienst unterstützt werden kann, den es auch hier in Hattingen gibt, der auch sehr aktiv ist und den man auch anfordern kann.
Es gibt ja in Deutschland die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen. Das ist eine Handlungsempfehlung, der sich viele Organisationen und Institutionen aus Politik und Gesellschaft angeschlossen haben. Kann man sagen, wir haben in Deutschland ein Recht auf palliative Versorgung und Betreuung in unserer letzten Lebensphase? Ist das richtig?
Ja, wir haben ein Recht und das Recht letztendlich setzt der Hausarzt in erster Instanz um, indem er merkt, dass aufgrund der Diagnosen jetzt vielleicht eine Austherapierung da ist, aber dieser Mensch gut ummantelt seine letzten Tage erleben möchte. Er schreibt dann letztendlich ins Palliativnetzwerk mit ein und somit haben dann die Menschen auch das Recht, diese Versorgung in Anspruch zu nehmen.
Genau, und das gilt selbstverständlich natürlich auch für Menschen mit Handicap, denn wir haben uns ja auch mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention in Deutschland zu Chancengleichheit verpflichtet. Kommen wir so ein bisschen zu Ihnen und Ihrer speziellen Aufgabe hier bei der Theresia Albers Stiftung. Was genau ist denn Ihre Aufgabe als Beraterin für gesundheitliche Versorgungsplanung? Das klingt so ein bisschen sperrig. Aber vielleicht können Sie uns das erläutern, was das denn eigentlich bedeutet.
Also ich sage immer so, die Menschen, die ich berate, haben ein Lebensbuch geschrieben. Und ich hebe auf eine Art dieses Lebensbuch, um die Individualität des einzelnen Menschen hervorheben zu können, damit er auch das in der letzten Lebensphase bekommt, was ihm sein ganzes Leben lang wichtig war. Das ist so das eine. Letztendlich schäle ich den inneren Kern ein bisschen raus und gleichzeitig schaue ich, wie möchte der Mensch denn am Ende des Lebens auch intensiv medizinisch versorgt werden? Möchte er das überhaupt oder möchte er das nicht? Möchte er eine Patientenverfügung machen oder möchte er das nicht? Wie möchte dieser Mensch beerdigt werden? Da gibt es ganz große Unterschiede und Vorstellungen bei Menschen mit Handicap. Wie sind Sie im Krankenhaus? Wovor haben Sie Angst? Wie möchten Sie gepflegt werden? Möchten Sie von einem Mann oder einer Frau gepflegt werden? Wie war das Leben überhaupt? Es ist so, man erfasst viele einzelne Facetten des Lebens. Man fragt nach den Einstellungen zum Leben und Sterben. Und da wir es bei Menschen mit Handicap, nicht mit lebenssatten Menschen, so wie in der Altenhilfe zu tun haben, sind sie sehr lebensbejahend und eher negativ dem Sterben zugetan. Aber doch, wenn es in solche Richtungen geht, Menschen, die eben sehr erkrankt sind, die wir dann auch hier begleitet haben, sehr vernünftig werden und dann schon noch die wichtigsten Dinge für sich, wie den schwarzen Nagellack am Ende des Lebens, der auf jeden Fall auf den Fingernägeln sein muss, also dieses Bedürfnis haben, dass das passiert. Und das ist mein Job letztendlich, rauszufinden, wie dieser Mensch ist, was er möchte, das zu dokumentieren und das dann an alle weiterzugeben, die letztendlich den Menschen in der letzten Lebensphase begleiten, um sicherzustellen, dass wirklich das passiert, was er möchte.
Ich stelle mir vor, dass das eine gute Vertrauensbasis erfordert zwischen Ihnen und diesen Menschen, denn da geht es ja um sehr intime Fragen. Wie beginnt man so ein Gespräch? Fällt Ihnen das schwer?
Nein, überhaupt nicht. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Also es ist so, dass Menschen, und ich glaube, es ist egal, welcher Mensch das ist, jeder freut sich, wenn jemand auf einen zukommt und ein Gespräch anbietet. Und der wichtigste Faktor ist immer, ich habe Zeit. Und das habe ich aufgrund der Refinanzierung der Krankenkassen. Ich habe Zeit, mich auf ein Gespräch einzulassen und dass es auch eine gewisse Zeit dauern darf. Das ist total wichtig für die Menschen. Und ich brauche oft gar nichts sagen. Ich stelle mich vor, dass ich Beraterin bin und gerne über das Leben erstmal reden möchte und wissen möchte, was ihm wichtig ist im Leben. Und ich habe das noch nicht ausgesprochen. Dann darf ich mich schon setzen und die Menschen fangen an zu erzählen. Alles das, was wichtig ist. Und wenn es gerade der Streit mit der Nachbarin war, heute Morgen noch beim Frühstück. Und also es ist überhaupt nicht schwierig. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja auch viele andere Möglichkeiten, noch ins Gespräch zu kommen, weil sei es, dass der Mensch nicht so gut sehen kann, sei es, dass der Mensch nicht so gut hört, dass er selbst sich nicht gut äußern kann, dann arbeite ich mit unterstützenden kommunikativen Mitteln, was letztendlich mir immer irgendwelche Ergebnisse bringt. Ich bin noch nie aus einem Beratungsgespräch ohne ein Ergebnis gegangen.
Also es gilt vielleicht in der Kommunikation mit Menschen mit Handicap auch Barrieren zu überwinden. Wie sind Sie darauf vorbereitet? Also, dass nicht jeder, ich stelle mir vor, nicht jeder, der mit vielleicht auch als Hospizhelfer mit Menschen übers Sterben spricht und über letzte Wünsche, ja, hat sich damit beschäftigt.
Also ich fahre ja erstmal nicht mit der Tür ins Haus. Ne? Wenn ich also ein Gespräch starte, dann geht es ja erstmal um die schönen Dinge im Leben. Und was das für ein Mensch ist. Ist das jemand, der gesellig ist oder ist das jemand, der nicht gesellig ist? Das sagt schon ganz viel aus, wie er hinterher palliativ behandelt werden möchte. Das heißt, ich interessiere mich erstmal so für ihn. Und dann kriege ich raus, was dieser Mensch vielleicht von mir benötigt. Ich selber habe zum Beispiel unterschiedliche Kommunikationskoffer für Menschen mit Handicap, die sich gar nicht äußern können. Ich habe einen Koffer für Menschen mit Handicap und Demenz. Ich habe mir extra einen Koffer angeschafft, wo zum Beispiel von der Intensivstation Materialien sind, dass man das anfassen kann. Das ist ganz wichtig für Menschen mit Handicap, dass sie was sehen, dass sie das anfassen können. Und so kriege ich Ergebnisse, weil ganz oft fällt ihnen das dazu ein, ne, zu bildern. Und dann haben sie Erlebnisse und dann können sie erzählen, zum Beispiel von der Beerdigung der Oma und dass sie das so nicht möchten. Also es ist so, oder auf der Intensivstation von dem Vater, dass man nicht so sterben möchte, dass man das anders möchte, lieber zu Hause bei seinen Stofftieren mit einer offenen Tür und der Musik von Hansi Hinterseer. Also es ist, ja, es ist überhaupt nicht schwer. Es ist großartig und man lernt bei jedem Gespräch.
Und ich nehme an, es ist ja auch da nicht nur ein Gespräch, ne? Vermutlich sind mehrere Treffen auch notwendig, absolut, um solche Fragen zu besprechen.
Ja. Also Menschen mit Handicap sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die schaffen es nicht, 5 Minuten ruhig zu sitzen und zuzuhören. Und dann gibt es die, wo man ganz lange zeitverzögert auf Antworten warten muss. Also im Schnitt, wenn ich jetzt einen Durchschnitt sagen sollte, würde ich sagen, dass Gesprächsprozesse 7 bis 8 Gespräche in der Eingliederungshilfe beinhalten. Und selbst wenn ich nach 2 Jahren wiederkomme, sind es immer noch 3 bis 4 Gespräche. Ja.
Um einfach auch nochmal auf den aktuellen Stand zu kommen und auch nochmal zu überprüfen, sind das immer noch die Wünsche, die ich tatsächlich, genau, am Lebensende habe?
Genau. Also man fragt einfach nach einem gewissen Zeitraum, du, wir haben das gemacht, ne? Ich habe das alles schön dokumentiert, du hast das ja auch damals bekommen und ich will nochmal drüber reden. Das finde ich schon toll, die Menschen mit Handicap, weil da gibt es wieder das Ohr, da gibt es wieder jemanden, der sich gerade für mich interessiert. Und dann gibt es ja oft in der Zwischenzeit auch Dinge, die sich verändert haben. Der eigene Krankheitszustand, der Krankheits- oder der Zustand der Eltern oder es sind Sterbefälle in der Zeit gewesen und man hat viel mitbekommen und das vielleicht mit begleitet oder vielleicht schlimmere Situationen wie eine Reanimation, wo man beigewohnt hat. Und dann verändert sich die Einstellung zu der behandlungspflegerischen und medizinischen Versorgung zum Lebensende. Und dann verändern sich auch Patientenverfügungen oder andere Wünsche, die die Bewohner haben.
Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass Sie jetzt sagen, okay, also mit diesem oder jener Bewohnerin müssen wir dieses Thema jetzt mal angehen?
Ja, also erstmal hat ja jeder Mensch aus der Altenhilfe und aus dem stationären Setting für Menschen mit Handicap die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch zu bekommen. Das wird von den Krankenkassen refinanziert. Also einmal kann man das jederzeit machen. Zum anderen fällt dann aber vielleicht auch auf, dass jemand aus dem Krankenhaus gekommen ist mit einer lebensverkürzenden Diagnose. Das ist auch ein Grund, hinzugehen und nochmal zu sprechen. Und oft ist es so bei Menschen mit Handicap, dass man diese Gespräche dann alle 4 bis 8 Wochen vielleicht nochmal wiederholt, weil die Einstellung sich in dieser Zeit verändert. Ich selber hatte eine Bewohnerin, die im Januar zum Ende des Lebens nach einer lebensverkürzenden Diagnose alles wollte. Das hat sich 8 Wochen später schon relativiert. Und irgendwann saß sie vor mir und sagte, du, ich weiß, dass ich sterben muss. Ich habe da zwar keine Lust zu, ich will da auch nicht mitmachen, aber mir wird nichts übrig bleiben. Gewisse Sachen möchte ich jetzt wirklich nicht mehr. Und das finde ich sehr spannend. Also da sind die Gespräche dann häufiger und auch die Begleitung intensiver. Und dann kommen auch alle anderen Netzwerker ja mit gut ins Boot. Die Ärzte, die ambulanten Hospizdienste, die ambulante palliativmedizinische Versorgung. Dann guckt man, dass Physiotherapeuten zum Beispiel dazukommen, dass Ergotherapeuten, dass man versucht, ganz zum Schluss vielleicht auch eine Aromatherapeutin dazu zu holen oder tierunterstützende Therapeuten. Und das hat man ja alles vorher rausgekriegt, ob jemand das möchte. Jemand, der Angst vor Hunden hat, braucht keine tiertherapeutische Unterstützung. Oder Musik, was hört er gerne? Also es ist so ein riesiger Ballon und viele können den bedienen von den Mitarbeitern.
Also ich habe so ein bisschen aus Ihren Schilderungen schon rausgehört, die Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner mit Handicap hier sind möglicherweise gar nicht so verschieden von denen der Menschen hier in der normalen Bevölkerung.
Nein, ganz im Gegenteil. Nein, sie sind sehr lebensnah. Ich möchte noch mal an die Nordsee. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich an die Nordsee wollen. Ich glaube, das ist ja, vielleicht haben wir diese Wünsche auch. Nein, sie unterscheiden sich nicht. Sie haben eine gewisse Klarheit. Sie wünschen sich sehr viel für die anderen. Das finde ich sehr bezeichnend. Also wenn sie merken, dass es wirklich der Prozess ist, dass sie unser Leben verlassen, sind sie sehr darauf bedacht, dass es den anderen gut geht. So habe ich zum Beispiel in einem Gespräch mal gesagt bekommen, pass auf, wenn es soweit ist, möchte ich, dass du der Gruppe Bescheid sagst. Ich möchte, dass die Heizung höher gestellt wird, es ist immer so kalt und ich möchte auch, dass alle mehr Obst kriegen. Also es ist so sehr bedacht für die anderen. Das ist, glaube ich, in der Altenhilfe nicht ganz so. Sie sind da eher noch auf sich fokussiert. Aber in der Eingliederungshilfe finde ich das sehr spannend, bei Menschen mit Handicap, ja. Oh.
Kann man sagen, dass das Thema palliative Begleitung noch relativ neu ist in der Eingliederungshilfe, also in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung?
Es ist relativ neu. Es ist fachlich relativ neu. Begleitet und gestorben wurde immer, aber meistens unter christlichen Aspekten, unter Glaubensaspekten. Die wurden in Gruppen also ausschließlich begleitet. Jetzt gibt es wunderbare Weiterbildung dahingehend. Auch werden Fachkräfte ausgebildet für Menschen mit Handicap, wo auch Menschen mit Handicap zum Teil sogar da sind, dabei sind. Das finde ich ganz großartig. Und es wird wirklich genau auf die Bedürfnisse geguckt. Also da hat sich einiges getan. Da ist auch bundeslandweit eine Menge getan worden. Man könnte noch mehr tun, aber es ist keine stiefmütterliche Behandlung mehr. Nein, also das ist schon eine Tendenz, wo ich sage, ja, dass der Blumenstrauß wird auch größer.
Ist es so, dass jetzt jeder Träger in der Eingliederungshilfe tatsächlich jemanden wie Sie beschäftigt, der also ganz speziell diese Beratung zur gesundheitlichen Versorgungsplanung mit den Menschen mit Handicap macht? Oder ist das eine freiwillige Sache?
Nee, also das hier in der Therese-Alber-Stiftung wurde das gewünscht. Seitens der Geschäftsführung hat man gesagt, wir möchten als zusätzliches Qualitätsmerkmal dies bei uns in der Stiftung implementieren. Und daraufhin hat man jemanden gesucht, der letztendlich das, wo nichts vorhanden war, gestartet hat. Und ich hatte das Vergnügen, 2019 dann die Weiterbildung machen zu dürfen und bin mit einer 100%-Stelle für 400 Bewohner seit dem 1.3.2020 für die Therese-Alber-Stiftung, also für die Menschen mit Handicap, aber auch für die Altenhilfe, zuständig.
Also abgesehen davon, dass ja Menschen in Altenpflegeeinrichtungen möglicherweise sterben und dort palliativ begleitet werden wollen, gibt es ja auch Menschen, die zu Hause sterben wollen. Und für Menschen, die jetzt hier in so einer Einrichtung leben, ist ihr Zuhause diese Einrichtung. Inwiefern ist das denn möglich auch, dass die Menschen hier entsprechend palliativ begleitet werden?
Also es ist ja so, dass im Prinzip auf dem Grundstein der gesundheitlichen Versorgungsplanung ich zu 99,9% höre, ich möchte in meiner gewohnten Umgebung versterben. Das bedeutet eben in unserer Einrichtungshäuser. Und es ist ihnen ganz wichtig, dass sie dort von Menschen begleitet werden, die sie kennen. Sei es der Hausarzt, der seit über 30 Jahren letztendlich auch hier bei uns ist und sie ein Stück begleitet. Sei es durch die Mitarbeiter, die roundabout den Bewohner auch gut kennen und zur Verfügung stehen. Sei es die anderen Mitbewohner. Also das ist ja die Familie für die Menschen mit Handicap, die ja oft gar keine haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und sie möchten genau wie jeder andere oder viele andere den Wunsch haben, in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu versterben. Mit viel Unterstützung ist das auch möglich, indem man einfach von außerhalb sich Menschen dazu holt, sei es, wenn palliativ eingeschrieben ist, dass der Palliativarzt kommt, dass der sich entsprechend mit der Bewohnerin, Bewohner befasst und auseinandersetzt und sagt, wie behandelt werden soll. Hausarzt und Palliativarzt arbeiten oft eng zusammen, die kennen sich auch gut. Dann gibt es Menschen aus der Pflege, die kommen und unterstützen, sodass die multiplen, unterschiedlichen Berufsgruppen in der Eingliederungshilfe unterstützt werden. Und gleichzeitig ist es auch für viele Mitarbeiter wichtig, den Bewohner bis zum Ende des Lebens begleiten zu dürfen, weil es ist auch für die bei aller Professionalität eine ziemlich intensive Bindung, wenn man den Bewohner lange kennt.
Okay, das heißt, Sie begleiten auch, sag ich jetzt mal, hier die Familie der Menschen, die sich auf ihre letzte Reise begeben. Ja? Wenn Sie die anderen Mitbewohnerinnen und Bewohner sehen, dann ist das vielleicht meine Familie, wenn ich mich auf die letzte Reise mache. Und auch die treten ja in so einen Prozess des Abschieds ein.
Ja, das ist so. Und es gibt so Kulturen, die sich entwickeln, dass sich wirklich verabschiedet wird und dass die Bewohner das auch wünschen, dass es bei denen so passiert, weil sie das oft erlebt haben. Es gibt eine Kultur, wenn möglich, dass Bewohner, die versterben, die anderen kommen und singen. Es ist eine Kultur hier im Haus, dass Kirchenlieder gesungen werden, auch dann derjenige begleitet wird, was sie sich auch wünschen. Sie haben sogar die Wünsche der Lieder, die ich im Rahmen meiner Beratung hebe, angegeben. Es passiert ganz viel, sie werden nicht alleine gelassen. Gleichzeitig ist es für die Mitarbeiter total wichtig. Ich erinnere mich, dass eine Mitarbeiterin ganz viel Angst hatte, als eine ihrer Bewohnerinnen letztendlich sterben musste. Und sie hat aber ist immer wieder mit hingegangen und hat immer wieder geguckt, wie es ihr geht und hat das mitgetragen und mit begleitet und war sehr, sehr dankbar auch hinterher für diese Erfahrung. Und die Mitarbeiter untereinander sind dann so gut vernetzt, wenn jemand verstirbt, da braucht man gar nicht viel sagen, das geht auf den medialen Weg ganz schnell, dass Bescheid gesagt wird und dass man sich zusammensetzt. Und auch hier ist es noch üblich, wenn jemand beerdigt worden ist, dass es auf den Wohnbereichen den Streuselkuchen gibt. Und das ist wichtig für alle anderen, die letztendlich weitergeben.
Ja. Diese Momente der Erinnerung, ne, dass man sich austauscht einfach über diesen Menschen, den man jetzt loslassen musste, damit er auch irgendwie präsent bleiben kann trotzdem. Obwohl er jetzt physisch vielleicht nicht mehr anwesend ist.
Ja.
Das stelle ich mir, wenn es auch sehr belastend ist natürlich, sich ständig mit dem Thema Tod und Sterben zu befassen, trotzdem auch als sehr erfüllend vor, weil sie ja quasi diesen ganzen Prozess bis zum Schluss begleiten und, wenn man so will, auch die zurückbleiben, wieder ins Leben entlassen. Oder wie kann man das am besten
formulieren? Das kann man so sehen, ja. Also ich finde, es ist eine großartige Aufgabe und für mich gehört, also über Sterben zu reden, hat noch keinen umgebracht. Damit fange ich immer an letztendlich. Die Begleitung dann während eines Prozesses wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich daran teil. Ansonsten sorge ich dafür, dass genug da sind, die das mit auffangen, mit unterstützen. Und manchmal, wenn jemand verstorben ist, ist es auch so, dass im Nachgang es den einen oder anderen mehr belastet. Ne? Je mehr Liebe, desto mehr Trauer. Und auch da besteht dann einfach die Möglichkeit einer entsprechenden Begleitung, um die Menschen wieder ins Leben zu entlassen mit dem entsprechenden Rucksack an Erinnerungen, die wir zusammenpacken. Und einfach dem Angebot, dass wenn es mal ein schlechter Tag ist, man kommen kann. Und meistens sind es 2, 3 Sätze und die Mitarbeiter, Bewohner, wer auch immer, haben wir eine andere Perspektive wieder. Ja, ich finde, es ist ein großartiger Bereich und ich liebe ihn, ich mag ihn, ich lebe ihn und finde, es ist etwas Großartiges, weil ich bekomme so viel zurück in jedem Beratungsgespräch oder auch, wenn jemand gehen darf, ich bekomme so viel wieder, auch von Angehörigen, wo ich sage, ich bin ein glücklicher Mensch.
Das ist doch ein total schönes Schlusswort. Liebe Frau Eichholz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich so ein bisschen in dieses Thema mit hineinzunehmen. Ich habe ganz viel gelernt, ich nehme ganz viel mit und wünsche Ihnen hier für Ihre Aufgabe auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Ich hoffe, dass Sie auch über Ihre Tätigkeit als Fortbilderin, ne, mit den Weiterbildungen, die Sie zu dem Thema machen, erfolgreich sind, dass das in vielen Einrichtungen einfach guter Usus wird, dass das Sterben zum Leben gehört. Und ja, in diesem Sinne nochmal vielen Dank.
Ich danke Ihnen, es war wunderbar.
Das war Caritalks. Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Caritalks.